Kapitel 49. Das Meerwasser war klarer als die Luft in den Bergen der Weisheit. Quinn atmete tief ein. Er genoss jeden einzelnen Atemzug. Die Tulpenschnecken mit ihren ozeanblauen Runen hatten sie in einem Kreis umschlossen. Der einzige Weg, der ihnen nun noch blieb, war der durch die Luke. Maki grinste Quinn abenteuerlustig an, als sie ihm voraus durch die Öffnung in eine neue Welt schwamm. Um sie herum erstreckten sich von Korallen, Seeanemonen und Algen bewachsene Hügelketten, soweit das Auge reichte. In ihren leuchtenden Farben wurden die Korallen nur noch von den handgroßen Regenbogenfischen übertroffen, die sich zwischen ihnen tummelten. Seesterne in den unterschiedlichsten Farben und Größen wogten in der leichten Strömung an ihnen vorbei. Ein junges Seepferdchen hatte sich aus der Deckung der hohen Meergräser gewagt, um sich, unter den wachsamen Augen seiner Mutter, von Maki den Kopf streicheln zu lassen. Geblendet vom hellen Sonnenlicht wäre Quinn beinahe mit einer leuchtend bunten Jungschildkröte zusammengestoßen, die gerade ihre ersten Schwimmübungen absolvierte und in wilden Bahnen an ihnen vorbeigeschossen war. Verwundert schaute er nach oben. Die Sonne konnte sie hier unmöglich erreichen, so weit wie sie unter der Erde sein mussten. Doch über ihren Köpfen schwebte ein strahlend gelber Ball, ganz als wäre die Sonne selbst ins Wasser getaucht, um der tristen Welt über ihnen zu entfliehen. Quinn kniff die Augen zusammen. Tausende und abertausende winzige goldene Fische tummelten sich dort oben im Schwarm. Eine Sonne aus Fischen. Er lachte auf. In diesen Gewässern schien nichts unmöglich. Wie sie, geleitet von ihren magischen Begleitern, frei durch das Wasser glitten, hatte Quinn das Gefühl, angekommen zu sein. Er spürte eine ganz besondere Verbindung zu dem Wasser und seinen Bewohnern. So vieles gab es hier zu entdecken, dass er gar nicht wusste, wo er hinsehen sollte. Nachdem sie dem Verlauf der Korallenriffe eine ganze Weile gefolgt waren, öffnete sich ein weitläufiges Tal vor ihnen. Quinn wagte seinen Augen kaum zu trauen. Mitten im Tal war eine echte Stadt. Als stünde sie schon seit Anbeginn der Zeit an diesem Ort, reckten sich ihre weißen Häuser, Tempel und Türme in die Höhe. Den Mittelpunkt der Stadt bildete ein beeindruckender Säulentempel, der mit seiner Kuppel aus schimmerndem Bernstein über alles zu wachen schien. Ein leichtes Flimmern lag über dem gesamten Ort, das Quinn nicht zu deuten vermochte. Die Tulpenschnecken schwammen zielstrebig auf einen hohen Torbogen am Rande der Stadt zu. Das Tor zum Volk des Wassers. Ein ehrfürchtiges Schaudern überkam Quinn. Die kleinen blauen Tiere sammelten sich um das von Rotalgen umwucherte Tor und blickten sie irgendwie erwartungsvoll an. Also, falls Tulpenschnecken überhaupt zu derlei Gefühlen in der Lage waren, Quinn war sich da nicht ganz sicher. Er war sich allerdings auch nicht so recht sicher, was die Schnecken von ihnen wollten. Sollten sie einfach durch den Torbogen hindurchspazieren? Das unergründliche Flimmern, das die Stadt umgab und das Quinn auch hier im Torbogen wahrnahm, brachte er die Erinnerung an Haldorsons Erzählung über die Eismenschen zurück, wie sie versucht hatten, durch den Bannzauber zu gelangen. Die Vorstellung, wie diese als Aschehäufchen zu enden, erschien ihm nicht sonderlich einladend. Andererseits konnten sie ebenso schlecht die ganze Zeit über hier draußen vor der Stadt bleiben. Sie würden den Wächtern des Wasservolkes wohl vertrauen müssen. Quinn gab sich einen Ruck und schwamm durch das Flimmern im Tor hindurch. Bevor er wusste, wie ihm geschah, verlor er das Gleichgewicht und stürzte krachend zu Boden. Er versuchte, sich wieder aufzurappeln, doch da war Mark ihm schon gefolgt. Unter quiekenden Warnrufen landete sie unsanft auf Quinn.
»Verzeihung, Meister Quinn, das wollte ich nicht!«
entschuldigte sich Marky bei ihm. »Schon in Ordnung, aber du darfst trotzdem gern wieder von mir runtergehen,« ächzte er unter ihrem Gewicht. Unbeholfen kletterte Maki von seinem Rücken herunter.
»Wo sind wir hier, Meister Quinn?«
Er zuckte mit den Schultern. Wer konnte schon wissen, wie ein Ort hieß, den seit Jahrhunderten niemand mehr betreten hatte, von dem man nicht einmal wusste, ob es ihn überhaupt gab? »Ich schätze, es gibt nur einen Weg, das herauszufinden.« Sie folgten dem Pfad in die Stadt hinein. Es fühlte sich merkwürdig an, wieder gehen zu können. Den Luftblasen nach zu urteilen, die ihnen beim Sprechen entwichen, waren sie ohne Zweifel immer noch von Wasser umgeben. Und doch war etwas anders, seit sie durch das Tor gelangt waren. Innerhalb der Stadtgrenzen war es aus irgendeinem Grund unmöglich geworden zu schwimmen. Die Magie, die von diesem Ort ausging, war so alt und so mächtig, dass Quinns Mana im Rhythmus ihrer unhörbaren Melodie zu summen begann. Noch nie hatte er einen Ort wie diesen gesehen. Eine Treppe führte sie an den vielen runden Häusern mit ihren Rundbögen, Säulen und weitläufigen Wassergärten vorbei. Wie wilder Wein wanden sich Grünalgen an den Häuserwänden und Säulen empor. Quinn schaute einem Schwarm azurblauer Korallenfalter nach, der von Maki aufgeschreckt, verängstigt an ihnen vorbeiflatterte. Bläulich glitzernder Staub rieselte von ihren Flügeln auf sie herab. »Welch schöne Tiere!« Auf einem höher gelegenen Treppenabsatz stand eine Frau in einer hellen Toga, deren algengrüne Haare über ihre marmorierte blaue Haut wehten. Um ihre Lippen spielte ein sanftes Lächeln. Verdutzt starrten die beiden sie mit offenen Mündern an. »Ich freue mich, dass ihr endlich da seid, Quinn und Maki. Wir haben euch schon erwartet. Nach so langer Zeit wieder Besuch von der Außenwelt zu bekommen, erfüllt uns mit großem Glück. Ich bin Phoebe und möchte euch im Namen Castalias herzlich willkommen heißen.«
»Hallo Phoebe, ich freue mich auch sehr, dich kennenzulernen«, begrüßte Maki die Wasserfrau munter.
Quinn wusste nicht, was er sagen sollte. Woher kannte sie ihren Namen? Und woher hatte sie gewusst, dass sie kommen würden?
»So viele Fragen auf einmal.«
Sie lachte glockenklar auf. »Das Wasser hat euren Besuch angekündigt.« Hatte sie etwa seine Gedanken gelesen?
»Ich möchte euch gern zum Tempel begleiten.«
Mit diesen Worten schritt sie die Treppen hinauf. Ihr Gang war so leicht und mühelos, dass es wirkte, als würde sie den Boden kaum berühren. Was für ein Tempel! Während Maki ihr neugierig folgte, konnte Quinn seine Verwirrung kaum verbergen. Schnaufend und keuchend hatten sie große Mühe, mit Phoebe Schritt zu halten. Die Treppe führte sie auf einen ausladenden, von Häusern umgebenen Platz, der, wie sie von Phoebe erfuhren, Aramisplatz genannt wurde. Einem Giganten gleich baute sich der Tempel, den Quinn schon von den Korallenriffen aus gesehen hatte, vor ihnen auf. Seine Bernsteinkuppel wurde von einem Meer aus Säulen getragen, zwischen denen hindurch sie Phoebe in den Tempel leitete. Je weiter sie in das Innere vordrang, desto stärker wurden ihre hallenden Schritte von Gemurmel untermalt. Wenn Quinn sich gefragt hatte, warum Castalia so verlassen wirkte und ihnen bisher niemand begegnet war, erhielt er nun die Antwort auf seine Frage. In der Mitte des Tempels tat sich unter der Kuppel ein kreisrunder Platz auf, zu dem Stufen über mehrere Absätze hinunterführten. Ganz Castalia schien sich auf den Absätzen versammelt zu haben und auf etwas zu warten. Quinn beschlich das ungute Gefühl, dass sie das etwas waren, auf das die Kastillen warteten. Stille legte sich über die Menge, als sie die Stufen hinabstiegen. Unzählige Augen waren auf sie gerichtet. Doch nicht etwa Misstrauen oder Abneigung lag in ihren Blicken, wie Quinn es nicht zuletzt von den Eismenschen gewohnt war, sondern Freundlichkeit und Offenheit. Er wusste gar nicht, wohin er schauen sollte. Also senkte er die Augen auf die Wasserrune, die tiefblau unter ihren Füßen den Platz ausfüllte. Leise Musik ertönte, ruhig und sanft und doch in einer unaufdringlichen Art machtvoll und erhaben. Großgewachsene Kastillen mit langen grünen Bärten bliesen durch riesige Tulpenmuscheln hindurch. Ein Gefühl von Frieden und Glückseligkeit breitete sich in Quinn aus. Alle Köpfe wandten sich einer Kastille in blauer Toga und mit Muscheln in den kunstvoll geflochtenen Haaren zu, die eine zweite Treppe förmlich hinabschwebte.
»Willkommen in Castalia, meine Freunde. Man nennt mich Eftimia und es ist mir eine ganz besondere Freude, euch hier im Namen des Wasservolkes begrüßen zu dürfen.«
Sie lächelte Quinn und Maki herzlich an. Dann wandte sie sich ihrem Volk zu.
»Auf dass das Wasser niemals vergesse!«
»Auf dass das Wasser niemals vergesse!« raunte die Menge.
Quinn spürte ihre Aufmerksamkeit erneut auf sich. Er räusperte sich.
»Ich danke euch allen.«
Unbeholfen ließ er den Blick über die Anwesenden wandern.
»Noch nie wurden wir«, er deutete auf Maki und sich, »so freundlich empfangen. Die Freude ist ganz auf unserer Seite. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen.«
Weil er nicht wusste, was er sonst tun sollte, senkte Quinn seinen Kopf leicht, um seine Demut zu unterstreichen. Er hoffte, dass er dabei nicht wie ein vollkommener Narr wirkte.
»Fühlt euch bitte zu Hause und wisst, dass wir hier alles miteinander teilen. Esst, trinkt und nutzt, was immer ihr braucht. Der Turm des ruhenden Mondes steht euch als Bleibe zur Verfügung,
solange ihr es wünscht, sagte Eftimia freundlich.
Das ist sehr nett, allerdings gibt es ein kleines Problem. Wir haben nichts, womit wir euch bezahlen könnten.
Quinn schaute beschämt zu Boden. Aber wir können hart arbeiten, fügte er hastig hinzu, während Marky eifrig nickte.
Ach, Quinn.
Eftimia schüttelte traurig den Kopf.
Unsere Welt ist nicht wie die eure. Wir besitzen nicht. Wir handeln nicht. Wir herrschen nicht. Bei uns tut jeder, was er kann und bekommt, was er braucht. Der eine mehr und der andere weniger. Und doch hat jeder mehr als genug. Verstehst du, was ich damit sagen möchte?
Quinn verstand, zumindest was sie sagte, aber nicht, was sie damit meinte. Ihm erschien das alles recht seltsam. Warum sollte jemand etwas tun, arbeiten, wenn er dafür doch keinen Lohn bekam? Das konnte auf Dauer doch gar nicht gut gehen. Es würde immer jemanden geben, der die Freundlichkeit der anderen ausnutzte. Aber ihm ging das nichts an. Er war hier, um zu lernen. Er musste nicht alles gutheißen, was sie taten.
Ich danke euch für eure Gastfreundlichkeit.
Quinn wusste nicht, wie er das Thema am besten ansprechen sollte. Er wollte nicht unhöflich sein. Aber hier schien alles ein wenig anders zu laufen, als er es gewohnt war.
Wir sind aus einem ganz bestimmten Grund zu euch gekommen. Ich möchte die Magie des Wassers erlernen und den fünften Kreis betreten. Wer ist euer Magier, an den ich mich wenden kann?
Wir kennen keine Magier, nur Novizen.
Schau dich um. Du bist umgeben von Magie. Lerne von ihr, nicht von uns. Das Wasser wird dich finden, also suche es nicht.
Noch lange halten Eftimias Worte durch Quinns Kopf. Selbst dann noch, als sie den Tempel bereits hinter sich gelassen hatten und von Phoebe über den Aramisplatz geführt worden waren.
Keine Magier, nur Novizen, Magie überall. Ihn schwindelte. Was sollte er mit derlei kryptischen Botschaften nur anfangen?
Immer wieder setzte Quinn zu einer Frage an. Doch keine Frage brachte zum Ausdruck, was ihn eigentlich beschäftigte. Er wusste selbst nicht richtig, was ihn überhaupt beschäftigte. Er war völlig verwirrt. Gedankenverloren trottete er den anderen beiden hinterher. Sie blieben an ein paar Ständen stehen, an denen sich jeder frei an Obst und Gemüse bedienen konnte. Quinn kostete eine Frucht von der Form eines Apfels mit einem grünen Blattschopf und fester gelber Haut, die wunderbar süß schmeckte mit einer fein säuerlichen Note. Währenddessen mampfte Marky sich einmal durch die verschiedenen Kartoffeln hindurch. Vor allem die eine Kartoffelart, deren dunkelrote Knollen die Größe ihres Kopfes hatten und feurig scharf waren, hatten es ihr angetan. Sie aßen Rauchpflanzen, die auf Vulkanerde im weit entfernten Militiades wuchsen und wie geräuchertes Fleisch schmeckten. Blüten aller Farben, deren Blätter zuckrigen Saft enthielten. Nüsse im Salzmantel, getrocknete Algen und die Beeren von Erdbeeranemonen.
»Wo wird das Obst und Gemüse denn angebaut? Habt ihr hier irgendwo Unterwasserfelder?« fragte Quinn wissbegierig.
»Unterwasserfelder?« Phoebe blickte ihn überrascht an.
»Oh nein, so etwas gibt es bei uns nicht. Wir lassen den Pflanzen den Raum, den sie brauchen. Wir züchten nicht, wir lassen wachsen. Die Männer unseres Volkes wissen, wo die Pflanzen zu finden sind. Sie bestäuben sie mit dem Staub der Korallenfalter aus Castalia, wofür sie in der Zeit der Ernte reich mit Früchten beschenkt werden. Indem wir nur nehmen, was wir zuvor gegeben haben, erhalten wir den Wasserkreislauf am Leben. Denn eins darfst du nicht vergessen. Alles ist von Wasser umgeben und das Wasser vergisst niemals.
Ich freue mich schon auf den Stand mit den Meerestieren,
schmatzte Marky vergnügt mit einer Meerdrachenfrucht in der Pfote.
Da muss ich dich leider enttäuschen, erwiderte Phoebe augenzwinkernd. Wir leben mit den Tieren in Gemeinschaft. Nur wenn ein Tier uns angreift und wir keine andere Wahl haben, als es zu unserem eigenen Schutz zu töten, gibt es bei uns Fleisch.
Marky blickte zu der Wasserfrau auf, als würde sie nur darauf warten, dass Phoebe jeden Moment in schallendes Gelächter ausbrach und ihr versicherte, dass sie nur gescherzt hatte. In diesem Augenblick war Quinn froh, dass sie doch nur zu zweit hierher gekommen waren. Nicht auszudenken, was Thorwald zu der fleischlosen Kost der Kastillen zu sagen gehabt hätte. Nachdem Marky mittlerweile mehrmals im Stehen eingenickt und beinahe umgekippt war, brachte Phoebe sie zum Turm des Mondes, der von außen so unscheinbar wirkte, dass Quinn sich fragte, wie darin genügend Raum für Schlafkammern sein konnte. Doch schon als sie den Turm betraten, merkte er, dass er sich von der äußeren Erscheinung hatte in die Irre führen lassen. In der großzügigen Vorhalle stand ein eindrucksvoller Baum, dessen Blätter Quinn an weiße Federn erinnerten. Immer wieder musste er sich vor einem der unzähligen Marienkolibris ducken, die emsig zwischen den kelchförmigen Blüten hin und her schwirrten. Von der jungen Castellara, die sie in Empfang genommen hatte, erfuhren sie, dass es sich bei dem Baum um den letzten Fengari Dentro, den göttlichen Mondbaum, handelte. Yara führte Quinn und Maki eine von Säulen getragene Wendeltreppe aus weißem Muschelstein den Turm hinauf. Quinn konnte seine Augen kaum von den Wänden lassen, auf denen sanft die verschiedenen blauen Wasserrunen pulsierten. Ihre Begleiterin erklärte ihnen, dass die Wände des Turms aus sogenannten Meerkristall erbaut waren. Im Angesicht des Tages ließ er gerade genug Licht hindurch, dass man auch im Inneren gut sehen konnte. Doch, wie sie schon bald selbst erfahren würden, entfaltete der Meerkristall seine wahre Magie erst beim Mondschein. Als sie schließlich im obersten Stock an einer schweren, von Korallen bewachsenen Tür ankamen, verabschiedete sich Yara von ihnen. Erschöpft schleppten sich die beiden in ihre Kammer. Während Maki sich auf ihrer Schlafliege zusammenrollte und innerhalb weniger Momente leise schnarchte, genoss Quinn den Augenblick. Die Fenster erlaubten es ihm, in alle Himmelsrichtungen über ganz Castalia bis hin zu den Korallenhügeln zu sehen, von denen sie gekommen waren. Er beobachtete, wie die goldenen Sonnenfische von einem Schwarm sanft schimmernder Mondfische abgelöst wurden. Einer Decke gleich legte sich die Dunkelheit über das Wasser. Gerade erglommen die ersten Lichter in den Häusern der Stadt, da erreichte der Schein der Mondfische den Turm. Unter seiner Berührung wurde der Meerkristall lichtdurchlässig und erlaubte dem Mondschein bis zum Fengari Dentro vorzudringen, dessen Blätter so hell zu glühen begannen, dass er selbst das Licht der Fische überstrahlte. Noch lange lag Quinn wach auf seiner Liege und dachte über Castalia nach, über die Freundlichkeit und Herzlichkeit, mit der die Wassermenschen ihnen begegnet waren. Er fühlte sich so frei und unbeschwert, wie er es bisher nur von seiner Zeit in Nahimana kannte. Nach der schweren Zeit in den Bergen der Weisheit und in Skor Dalur schmerzte es ihn beinahe zu sehen, wie schön das Leben sein konnte. Mit Korallenfaltern, Marienkolibris und Mondbäumen vor dem inneren Auge sog die Müdigkeit ihn schließlich in den Schlaf.